Eines muss man Donald Trump lassen. Fantasie hat er. Aus dem Trümmerfeld in Gaza die Riviera des Nahen Ostens entstehen zu lassen und dann auch noch die Palästinenser zu vertreiben, das können sich wohl nur wenige vorstellen. In den gerade mal gut 2 Wochen seit der Amtseinführung zeigt der Präsident Entschlossenheit auf allen Ebenen, schert sich dabei nicht ums Völkerrecht und tritt aus internationalen Organisationen aus. Grönland und Kanada möchte er als Teil der USA sehen, den Panama-Kanal notfalls militärisch kontrollieren. Dazu kommt ein rasanter Umbau des Verwaltungsapparats in Washington, durchgeführt von seinem Best Buddy Elon Musk. Gaza, Grönland, Panama. Trumps Pläne halten die Welt in Atem. Unser Thema jetzt.
Phoenix-Runde.
Ganz herzlich willkommen aus Berlin. Das sind meine Gäste. Melinda Crane ist bei uns, US-amerikanische Journalistin. Sie war lange Jahre Chefkorrespondentin beim deutschen Auslandsfernsehsender Deutsche Welle TV. Ich begrüße Moritz Koch, Co-Ressortleiter Politik beim Handelsblatt. Und er hat auch für das Handelsblatt aus Washington und Brüssel berichtet. Hans-Dieter Heumann ist bei uns, ehemaliger Diplomat, war unter anderem an den Botschaften in Paris und Washington tätig. Und er war von 2011 bis 2015 Präsident der Bundesakademie für Sicherheitspolitik. Zugeschaltet ist uns Professor Thomas Jäger. Er ist Professor für internationale Politik und Außenpolitik an der Universität Köln. Frau Crane, schauen wir erstmal auf den Gazastreifen, auf diese Pläne, die da gestern beim Besuch von Netanyahu präsentiert wurden und die alle doch sehr erschreckt haben. Also die Riviera des Nahen Ostens, ist das jetzt der Immobilienentwickler, der da ein freies Stück Land neu entwickeln will?
Auf jeden Fall. Donald Trump ist in der Tat Immobilienmann. Und für ihn ist die Außenpolitik praktisch auch ein Immobiliengeschäft. Let's make a deal. Also er preist sich auch als Dealmaker. Und er wirft Dinge gerne einfach raus und schaut, wie man darauf reagiert. Und es gab auch eine Vorgeschichte für diese Sache. Denn Jared Kushner, sein Schwiegersohn, war letztes Jahr, glaube ich, war es dort und kam zurück und sagte, wie toll das wäre praktisch für Hotelentwickler. Man könnte da schönsten Luxushotels bauen und es wäre einfach nur ein bisschen kompliziert, dass man die Palästinenser entfernen müsste, um es dann richtig zu entwickeln. Und auch schon da war es eigentlich klar, dass diese Idee in der Familie schwebt. Und wir sehen, dass Donald Trump immer wieder versucht, auch Gewinn aus seiner Präsidentschaft zu machen. Mit einem Meme-Coin, also einer Kryptomünze, auch indem er immer wieder Dinge verkauft, praktisch
Profit
Souvenirs. Und warum nicht auch dann ein bisschen Gewinn im Gazastreifen? Es klingt völlig verrückt, aber man muss verstehen, er denkt transaktionell. Das ist sein Raster für die internationalen Beziehungen. Und deswegen versucht er immer wieder, Dinge durch Deals, Transaktionen zu lösen.
Herr Professor Jäger, Trump hat gesagt, wir werden den Gazastreifen übernehmen, wir werden ihn besitzen. Also kann er das so eigentlich? Wem gehört denn der Gazastreifen eigentlich?
Den Palästinensern. Also dafür gibt es ja international eine breite Unterstützung, dass ein palästinensischer Staat gegründet werden soll, der eben aus Gaza und dem Westjordanland besteht. Und das ist ein bisschen in Vergessenheit geraten gewesen, bevor die Hamas den Terroranschlag auf Israel vollzogen hat. Und inzwischen ist das eben wieder ins Bewusstsein gekommen. Die palästinensische Frage, wie man sie nannte, ist eben jetzt wieder auch in der Diplomatie ganz oben angesiedelt. Und während in Trumps erster Amtszeit einige arabische Staaten bereit waren, mit Israel diplomatische Beziehungen aufzunehmen, ohne dass es diesen Palästinenserstaat gibt, obwohl man sich darauf geeinigt hatte, das nicht zu tun, ist das jetzt wieder genau die Bedingung. Deswegen hat Trump nicht nur sozusagen eine Idee hier in die Diskussion geworfen, sondern den gesamten Prozess der Neuordnung der Region und die amerikanische Außenpolitik der letzten Jahrzehnte über den Haufen geworfen. Mit einem Satz.
Mit einem Satz. Herr Reumann, wie ernst muss man dann aber so einen solchen Vorschlag nehmen? Also denken Sie, dass es dann auch ja, umgesetzt wird oder ist das etwas, was ja einfach mal so gesagt wird? Und weil alle internationalen Reaktionen sind ja, also aus aller internationalen Reaktionen waren negativ. Also besteht überhaupt eine Chance, dass sowas umgesetzt würde?
Ja, Sie sagen es ernst nehmen. Also das hat ja auch jetzt letzte Woche einer gesagt, man muss Trump nicht wörtlich nehmen, aber ernst nehmen. Ich würde aufgreifen, was gerade gesagt ist. Ich glaube, um das zu verstehen, muss man zwei Dinge bei Trump unterscheiden. Einmal seinen Stil, seine Methode, seinen Verhandlungsstil. Und da empfehle ich wirklich sein Buch, ich glaube aus den 80er Jahren, The Art of the Deal. Da steht vieles drin, was er heute macht. Nämlich draufhauen, gucken, was passiert. Oder drohen, um dann etwas zu erreichen, was nicht, was in der Mitte liegt. Also das, er hat etwas hier ins Spiel gebracht, nämlich den Wiederaufbau, ein ernstes Thema. Ich könnte mir vorstellen, dass die arabischen Staaten, die jetzt sich bedroht fühlen durch den Vorschlag, dass die Palästinenser dorthin in diese Staaten, in Ägypten oder Jordanien siedeln, dann zum Beispiel Zugeständnisse beim Wiederaufbau, bei diesem Engagement machen. Die andere Frage ist, ob es strategisch Sinn macht. Sie haben es gerade selber gesagt, oder Professor Jäger, dass die bisherige Politik über den Haufen geworfen wurde. Ich erinnere an die erste Amtszeit von Trump. Da gab es einen sehr guten Ansatz, nämlich die Abraham-Abkommen. Und die Abraham-Abkommen, die sahen eine Normalisierung der Beziehung mit der arabischen Staaten mit Israel vor. Aber die Frage der Palästinenser, eines Staates für die Palästinenser, stand nicht auf der Tagesordnung. Ich würde sogar behaupten, dass das einer der Gründe war für den Angriff der Hamas 2023, dass diese Frage eben unter den Tisch fällt. Und sie ist, wurde gerade gesagt, jetzt wieder auf der Tagesordnung. Aber dieser Vorschlag von Trump widerspricht diesem Ansatz. Denn Saudi-Arabien, das wichtigste arabische Staat, wird natürlich nicht zustimmen, ohne dass die Palästinenserfrage einer politischen Lösung nähert.
Ja. Herr Koch, eigentlich, wie verstehen Sie denn diesen Vorschlag? Weil eigentlich wollte die USA ja eigentlich nicht mehr diese Rolle als Weltpolizist spielen.
Und gerade Trump war einer der großen Verfechter dieser These, dass sich Amerika nicht auf Wagnisse in fernen Ländern und schon gar nicht im Nahen Osten einlassen solle. Er hat den Irakkrieg scharf kritisiert, anfangs nicht, aber dann im Laufe der Zeit. Und hat sich auch sehr scharf von seinen republikanischen Konkurrenten in den Vorwahlen damals, als er zum ersten Mal antrat als Präsidentschaftskandidat 2016 abgegrenzt, indem er gesagt hat, ich bin eben kein Neokon, der hier die Welt nach amerikanischen Vorstellungen neu erschaffen möchte, sondern ich möchte Amerikas Interessen vertreten. Wie das jetzt genau mit diesem Plan zusammenhängt, ist erstmal schwer zu erklären. Es ist bei Trump oft so, dass es einen rationalen Kern gibt für Überlegungen, den er dann mit jede Menge Wahnsinn umhüllt. Also gerade bei diesem die Abraham Accords wurden ja gerade angesprochen, bei der möglichen einem möglichen Friedensschluss zwischen Saudi-Arabien und Israel war immer klar, es braucht dafür einen palästinensischen Staat und man wird dann eben auch Investitionen in diesen Staat brauchen, auch in den Gazastreifen. Und da wurde auch darüber über Entwicklungsperspektiven für den Gazastreifen diskutiert, aber eben auf der Grundlage eines eigenen Staates und nicht auf der Grundlage von Vertreibung, wie wir es jetzt tun.
Ja. Darf ich kurz da anknüpfen, weil das Interessante ist, Trump fährt jetzt bei dieser Amtszeit zumindest verbal rhetorisch einen deutlich expansionistischeren Kurs. Mhm. Er legt seine America First Doktrin viel imperialistischer aus, verbal erstmal. Aber in der Antrittsrede erwähnte er dafür eine Begründung, das praktisch zurückgeht ins 19. Jahrhundert. Und das ist die Monroe-Doktrin. Das war die Doktrin, dass wir Amerikaner ein gottgegebenes Recht haben, territorial zu expandieren über das gesamte nordamerikanische Kontinent. Und er ist ein Verfechter tatsächlich von der Idee, dass die USA als größte Macht in deren Hemisphäre primus inter pares, also führend sein müssen. Deswegen die Sachen mit Panama, zu der wir wahrscheinlich noch kommen. Aber der Nahe Osten gehört nicht zu diesem Territorium, was Trump damit beansprucht. Und seine Wähler sind absolut gegen weitere Verwicklungen im Nahen Osten. Spätestens seit dem sehr, sehr chaotischen Abzug aus Afghanistan sind viele Republikaner, ich glaube so 49% in etwa, sagen, wir wollen keine chaotischen Engagements mehr im Nahen Osten. Und diese Besetzung von Gaza würde Zehntausende Truppen für mehrere, also für 15 Jahre in den Nahen Osten schicken und sie wären im Visier von allen Terroristen, von Palästinensern und so weiter in diese Gegend. Es ist wirklich undenkbar, dass seine Anhänger diesen Vorschlag begrüßen würden.
Ja, Herr Professor Jäger, glauben Sie denn, dass das, also wie realistisch ist das? Auf der anderen Seite muss man ja auch sagen, das Gebiet ist zerstört, muss aufgebaut werden. Also ist die Frage, macht es Sinn vielleicht tatsächlich, dass Menschen erstmal eine Zeit lang wegziehen, dann wieder hinziehen können? Seine Sprecherin hat das ja auch ein bisschen wieder relativiert heute, die Aussagen. Also wie realistisch ist dieser Plan?
Also es ist schon schwierig, ihn Plan zu nennen, weil es ist eben kein Plan im Sinne, wie wir das erwarten würden. Das hat man vorher sich mal überlegt. Man hat ausgerechnet, wie das umgesetzt werden kann, wie viel Ressourcen man dafür braucht, wer die Partner sind, all dies. Das ist ja ein Gespräch, was schon länger geführt wird. Wer sorgt für Sicherheit in Gaza? Wer ist beim Wiederaufbau dabei? Da hätte man das ja mit einbringen können und testen können, wie das Ganze angeht. Denn Trump ist ja zwar erst jetzt im Amt, aber vorher war schon sein Sondergesandter mit bei den Gesprächen beteiligt und hat die entsprechenden Kanäle schon gehabt. Also insofern darf man ihn nicht ernst nehmen, weil es bisher auch keine Möglichkeit sich öffnet, dass das umgesetzt wird. Und gleichzeitig muss man es ernst nehmen. Denn ich bin nicht mehr der Ansicht, wie das in der ersten Amtszeit so schön klang. Man muss ihn ernst, aber nicht wörtlich nehmen. Nein, man muss Trump wörtlich nehmen. Er sagt genau das, was er umsetzen will. Und dann mobilisiert er eben die amerikanischen Ressourcen dafür. Und die bündelt er immer mehr in seiner Hand. Es gibt niemanden mehr, der ihm im politischen System der USA hier in den Arm fallen kann. Und das sind erhebliche Ressourcen. Deswegen wird er genau mit diesem Ziel jetzt hier vorgehen. Und das hat er jetzt auch eben nochmal bestärkt nach dieser Diskussion, dass es genau dabei bleibt. Die USA übernehmen das, es wird keine Soldaten brauchen und so weiter. Das ist erstmal nur in Trumps Idee.
Ja, aber Israel unterstützt es ja auch und ist die Frage, sind wir von einer Zwei-Staaten-Lösung jetzt weiter entfernt denn je?
Naja, das ist ja der eigentliche Punkt, den Trump wirklich mit heimnimmt. Also das Einzige, wo man sagen kann, da hat das einen positiven Effekt. Denn seit Jahrzehnten sagen alle Zwei-Staaten-Lösung und wissen nicht, was es bedeutet. Das ist sozusagen die Konstruktion, mit der man irgendwie sprechfähig ist. Das heißt, man kriegt ein Mikrofon, kann irgendwie zwei Sätze sagen, die auf den ersten Blick ganz vernünftig klingen, aber hinter denen überhaupt keine Substanz ist. Und wenn jetzt die Diskussion anhebt, was bedeutet Zwei-Staaten-Lösung denn wirklich? Was ist denn wirklich der dritte Part dieses Abkommens zwischen Hamas und Israel? Wie sieht die politische, die wirtschaftliche Ordnung in Gaza aus? Dann werden wir ganz viel Schweigen hören. Und das ist der größte Vorteil, den sich Trump mit seiner Idee sozusagen verschafft hat. Er ist der Einzige, der sagt, so geht's voran und alle anderen müssen sagen, ja, wir wissen es jetzt auch nicht besser. Und dass Israel das gut findet, also vor allem Netanyahu, der will einfach den Krieg weiterführen.
Wie kann man denn da noch irgendwo, wie kann man da jetzt zusammenkommen, Herr Heumann? Wie kann man jetzt auch vielleicht andere Länder Einfluss noch nehmen, dass sich da noch etwas ändert?
Also zwei Dinge dazu. Einmal, der amerikanische Verteidigungsminister Pete Hegseth hat ja schon die Entsendung von Bodentruppen ausgeschlossen. Also das ist vom Tisch überhaupt, fällt auf. Und das kann man natürlich auch als Beruhigung nehmen, dass Trump sich offensichtlich kaum abgesprochen hat mit seinen Mitarbeitern und das jetzt zurückgerudert wird, ohne dass Trump widerspricht. Das ist ja bei anderen Beispielen nicht ganz so gewesen, wo die Mitarbeiter beflissen gleich das alles unterstützt haben. Aber meine zweite Bemerkung, was mir wirklich Sorgen macht, diese Ankündigung von Trump für den Gazastreifen ist ja gemacht worden, während Netanyahu zu Besuch in Washington war. Und das macht mir wirklich Sorge, vor allem nicht nur, weil die nicht nur Gaza besprochen haben, die haben auch Iran besprochen. Und hier ist die Frage, ob weiter die Trump'sche Politik des maximalen Drucks weiterverfolgt wird. Also hier gibt es eine gefährliche Allianz zwischen Netanyahu als Person und Trump, nicht Israel, sondern Netanyahu. Und der macht das Ganze ja auch zum Teil, um an der Macht zu bleiben. Und das glaube ich nicht, dass das ewig andauern wird. Und die arabischen Staaten haben sich sehr klar geäußert, das Ganze kann auch umschlagen in eine Beschleunigung des Wegs zu einer politischen Lösung.
Darf ich nur ganz kurz sagen, die israelische Presse, also zumindest die kritische Presse, Haaretz, berichtet genau darüber, dass vor lauter Aufregung über diesen verrückten Vorschlag mit Gaza, hat man vielleicht nicht genug darüber berichtet, dass Netanyahu und Trump so nah sind, wie zwei Staatsoberhäupter nur sein können. Und das ist tatsächlich im Nahen Osten. Joe Biden hat vielleicht nicht immer in der Öffentlichkeit Druck gemacht, aber Druck wurde gemacht auf Netanyahu hinter den Kulissen. Ja, wir können davon ausgehen, dass es hier von dieser Regierung in Washington kein Druck auf Netanyahu geben wird.
Und Herr Koch, welche Rolle kann denn da Europa noch überhaupt spielen? Haben die da überhaupt noch einen Einfluss drauf? Oder muss man das dann jetzt verloren geben?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, auf die Nahostpolitik des Weißen Hauses hat Europa keinen Einfluss. Okay. Man hat jetzt auch in den ersten Reaktionen auf den Vorschlag die üblichen Antworten gehört. Wir brauchen eine Zwei-Staaten-Lösung und dann aber eben, wie Herr Professor Jäger auch eben schon gesagt hat, ohne die mit einem Konzept oder einer Umsetzbarkeit zu versehen. Also ich glaube, Europa spielt hier tatsächlich nur die Rolle des Zuschauers und das wird auch erstmal so bleiben. Wir werden sehen, dass die Europäer versuchen, sich zu sortieren und mit einer einheitlichen Stimme sprechen wollen. Aber das ist gerade in der Nahostpolitik ja in den letzten Jahren auf katastrophale Weise gescheitert. Wir müssen sehen, dass die Spanier eine völlig andere Palästinenserpolitik verfolgen als Deutschland. Da gehen die, und auch Irland völlig anders als Deutschland, da gehen die Interessen einfach so weit auseinander, also bis Europa hier zu einer einheitlichen Meinung kommt, ist Trump schon wieder ganz woanders mit seinen Plänen.
Ist denn aber die Art, wie er das macht, und wir kommen jetzt mal auch zu den anderen Plänen, also wenn er über Grönland gesprochen hat, wenn er zu Kanada sagt, kommt doch einfach zu uns, werdet einfach ein Bundesstaat, also all diese, ja, die Art, wie er da jetzt vorgeht, Frau Crane, ist das eben, wo man sagt, so ist er eben, Herr Trump, und er kommt damit aber dann doch weiter? Er erreicht etwas da letztendlich mit?
Es ist so, dass wir das auch schon in der ersten Amtszeit gesehen haben, auch wenn diese expansionistische, imperialistische nicht so ausgeprägt war. Aber bei diesem transaktionellen Ansatz unterscheidet Trump einfach nicht zwischen Verbündeten und Freunden auf der einen Seite und Gegner auf der anderen Seite. Eigentlich sieht er jedes Land gegenüber als ein potenzieller Gegner. Und er spricht auch so. Wenn er über Europa und Deutschland spricht, ist das nicht so, dass man merken würde, wir seien Verbündete. Er sagte neulich von Europa, Europa würde gegen Amerika einen doppelten Schlag machen. Die würden viel zu viel Produkte in die USA verkaufen, also immer einen Handelsüberschuss und auch noch dazu von der amerikanischen Verteidigung so profitieren. Also so spricht man normalerweise nicht über Freunde. Und deswegen erleben wir das, dass Trump diesen Druck als erstes auf Kanada, Mexiko, Panama, Nachbarn, die Länder, mit denen Amerika am meisten handelt. Und was er tut, Tatsächlich, er stellt ein Drohkulisse auf und dann schaut er, was er erreichen kann. Und es war sehr interessant.
Aber es funktioniert doch.
Es funktioniert zum Teil und dann wiederum nicht. Gegenüber Panama hat das State Department gesagt gestern, dass Panama jetzt amerikanische Schiffe kostenlos durch den Kanal gehen lässt. Da hat Panama dann heute gesagt, heute Nachmittag, das würde überhaupt nicht stimmen. Das sei überhaupt nicht vereinbart. Also da sieht man die Versuche der Regierung von Donald Trump auch so Halbsiege oder keine Siege als solche zu verkaufen, weil hier so viel darum geht, nach praktisch innenpolitisch ein Bild zu geben von dem starken, großen Führer.
Aber Herr Heumann, trotzdem nochmal die Frage, wo haben Sie den Eindruck, dass es wirkt? Also wenn jetzt Panama reagiert auf diese Drohung, also funktioniert das, dieser Druck, den Trump da aufbaut?
Ja, so richtig gesagt, teilweise. Also es ist interessant, die Beispiele mal durchzugehen. Und ich möchte noch mal unterscheiden zwischen seiner Methode und zwischen dem strategischen Sinn, den das macht. Nehmen wir doch mal Grönland nochmal. Grönland haben wir eine Ministerpräsidentin, die in der Tat bedroht wurde eigentlich und Angst hatte. Das hat sie gesagt nach dem Telefongespräch mit Trump. Was hat sie gemacht? Sie hat 2 Milliarden militärische Präsenz auf Grönland, Dänemark, ausgegeben, nämlich auch Schiffe, die das Terrain überwachen können. Kommen wir gleich dazu, dem Sinn von dieser Sache. Der Prozess der Unabhängigkeit Grönlands wird beschleunigt. Aber was wichtig hier ist, es ist zum ersten Mal der Weltöffentlichkeit richtig klar geworden, welche strategische Bedeutung Grönland hat. Wenn man von oben auf den Erdball schaut, liegt es zwischen Russland und Amerika. Und deswegen ist ja auch schon seit den 50er Jahren da eine amerikanische Einrichtung, die ballistische Raketen verfolgen kann. Und Europa.
Also gibt es da berechtigte Sicherheitsinteressen der Amerikaner? Die gibt es da.
Die gibt es da, aber warum soll das nicht auch Sicherheitsinteresse der NATO sein? Deswegen finde ich den europäischen Vorschlag, vielleicht dort eine NATO-Präsenz, ist erstens mal eine gute Replik auf Trump und zweitens macht das strategisch den. Wenn ich nur eins, die anderen Beispiele zeigen doch, wenn das mit schwachen Staaten zu tun hat, dann geht das sehr schnell. Also Marco Rubio, seine erste Reise bei Panama und dann war er noch in Salvador und ein paar anderen in Guatemala. Da hat er überall sofort gekriegt, was er wollte.
Kolumbien auch.
Nämlich die Entsendung von Nationalgarden an die Grenzen und so weiter. Mit China, das möchte ich jetzt auch zusätzliches Thema nennen, die Zollpolitik. Ja. Mit China geht es sehr viel vorsichtiger.
Ja. Kommen wir gleich nochmal zu. Ja. Ich würde nochmal kurz bei den Sicherheitsinteressen.
Weil China mächtig ist.
Ja, bei den Sicherheitsinteressen bleiben. Herr Koch, ist das richtig? Und wenn man aus der amerikanischen Perspektive sagt, wenn es darum geht, die Sicherheit Amerikas zu erhöhen, ist es dann eigentlich ein richtiges Vorgehen von Trump zu sagen, wir müssen da stärker präsent sein?
Es kommt eben darauf an, wie man seine Sicherheitsinteressen definiert. Trump macht das ganz anders als seine Vorgänger. Amerika hat sich immer sehr stark definiert über starke Bündnisse und über Vertrauenswürdigkeit. Und die zerstört er natürlich total. Und er kriegt auch ziemlich wenig dafür. Also bisher, ja, er hat einzelne Zugeständnisse erreicht, aber gegenüber Kanada nun jetzt auch nicht besonders viel. Kanada richtet jetzt eine Taskforce für die Droge Fentanyl ein. Das ist jetzt, das verspricht man dann halt so. Und schwupps sind die Zölle erstmal wieder weg. Das ist also kein sehr besonderes Entgegenkommen. Und bei Grönland, glaube ich, es gibt tatsächlich wieder auch hier, wie ich anfangs sagte, einen sozusagen rationalen Kern. Es gibt eine sicherheitspolitische Relevanz Grönlands, die Dänemark vielleicht vernachlässigt hat, sich zu wenig darum gekümmert hat. Aber all das, was er jetzt erreichen wird, hätte er natürlich auf Verhandlungswege mit Dänemark viel eher erreichen können. Ich glaube nicht, dass die Versuche, Alliierte zu bedrohen und zu übertölpeln, Amerika stärker machen und langfristig Amerikas Interessen dienen, weil sie die Vertrauenswürdigkeit Amerikas zerstören.
Herr Jäger, ist es so, also wie sehr erreicht Trump halt eben Ziele durch seine Art. Also diese, Koch sagte eben, dass er glaubt nicht, dass das so wird. Aber wie sehen Sie es? Wird er die Drohungen, die er ausspricht, diese Art Erpressung, wird das langfristig doch funktionieren? Weil er letztendlich das Stärkere ist.
Es kommt darauf an, ob er Erfolg hat. Und das muss man in jedem Einzelfall sehen, wie sich das entwickelt. Wenn Panama jetzt aus der Belt and Road-Initiative Chinas ausgeschieden ist, ist das ein Riesenerfolg für die Vereinigten Staaten und zeigt, dass es hier der Druck Erfolg bringt. Und wenn es sich dann bewahrheitet, dass die Militärschiffe eben ohne dort entsprechende bezahlen zu müssen, passieren können, ist das ein weiterer Erfolg. Das muss man im Einzelnen abwarten, was da geschieht. Richtig ist aber, dass, was Herr Koch gesagt hat, dass Trump damit sowohl in Lateinamerika als auch im Mittleren Osten die Rolle der Vereinigten Staaten innerhalb von wenigen Tagen auf den Kopf gestellt hat. Und das dient nicht amerikanischen Interessen. Dass man Entwicklungshilfe einstellt, dient nicht amerikanischen Interessen. Aber das ist eben nicht Trumps Welt. Und was die anderen Fälle angeht.
Vielleicht sind amerikanische Interessen jetzt einfach andere Interessen geworden.
Kein Land.
Naja, kurz Entweder noch. Die amerikanischen Interessen sind ja nun Einfluss weltweit zu nehmen. Das Wort vom Weltpolizisten, das hielt ich ja schon immer für verkehrt, weil es keinen Polizisten gibt für diese Welt, so wie es kein Weltgericht gibt. Und vielleicht gibt es eins, aber das ist dann viel, viel später für uns alle. Das, was die Amerikaner eben gemacht haben, ist diese von uns sogenannte regelbasierte Ordnung aufzubauen. Und in Europa tut man ja immer so, als würde diese Ordnung für sich existieren. Sie hat die ganzen Jahrzehnte nur existiert, weil die amerikanische Macht dahinter stand. Und die wird jetzt weggezogen. Und da bricht eben eine Ordnung zusammen. Und das, was passiert, ist, dass in all den Stellen, wo die Amerikaner sich zurückziehen, man in Peking erstmal ein Fläschchen aufmacht und sagt, wunderbar, jetzt sind wir am Spiel. Wir sind diejenigen, die vorstoßen. Das haben sie ja schon bewiesen. Und das ist keine Politik, die den amerikanischen Interessen dient.
Okay. Kein Land hat mehr profitiert von dieser sogenannten regelbasierten Ordnung nach dem Zweiten Weltkrieg als die Vereinigten Staaten. Das ist so. Natürlich haben sie viel Geld ausgegeben für Verteidigung, aber dafür haben sie die stärkste Wirtschaft in der Welt. Sie haben wirklich dieses System mit aufgebaut, weil sie genau diese Stabilität und Sicherheit fördern wollte. Und wenn sie jetzt das Ende der Ordnung beschleunigen und eine neue Ordnung mit verursachen, dann ist das eine machtbasierte Ordnung. Eine Ordnung, in der die stärksten Länder das nehmen, was sie wollen. Und das kann nicht im Interesse von den USA oder sonst einem Land sein. Also das würde dann Russland noch weiter ermutigen, vielleicht nicht nur Ukraine, sondern auch andere Länder zu nehmen. Das wird China ermutigen in Bezug auf Taiwan. Und Trump hat auch schon einmal in Frage gestellt, ob man wirklich unbedingt Taiwan verteidigen müsste. Also was haben die Vereinigten Staaten von einer Welt in größten Unordnung? Das müssen wir uns fragen, ob das wirklich von Trump ein kluger Plan wäre.
Und was bedeutet das für uns, Herr Heumann? Was bedeutet das für nochmal Europa, die NATO, all das?
Ja, das wurde ja gerade, die Beispiele wurden gerade genannt, die finde ich sehr interessant, Ukraine und China. Da wird es tatsächlich, da müssen wir abwarten. Es kann natürlich sein, dass Trump, er spricht zum Beispiel von einer Politik der Stärke. Sein Berater für die Ukraine, Keith Kellogg, spricht davon einen doppelten Druck, also nicht nur auf die Ukraine Druck ausüben, sondern auch auf Russland. Trump hat auch selber gesagt, er ist auch dafür, Druck auszuüben. Mit Sanktionen, aber auch mit dem Ölpreis, was übrigens ernst zu nehmen ist. Wenn der Ölpreis sehr niedrig wird, ist das für Russland ein Riesenproblem. Also wir müssen sehen, wie er wirklich jetzt verhandelt. Aber er will mit Putin allein verhandeln. Und das ist schon mal ein für die Europäer nicht zu akzeptieren. Was China übrigens angeht, haben wir folgende Ironie. Jetzt Trump zerstört die wertebasierte Ordnung und zu der gehört zum Beispiel die WTO, die Welthandelsorganisation. Wir haben die ironische Situation, dass Trump unilateralismus, es gibt ja für Isolationismus in der amerikanischen Geschichte Tradition, aber dieses Unilaterale, das macht er wirklich extrem. Die WTO wird jetzt von China ins Spiel gebracht. China als Unterstützer einer auf der WTO basierten internationalen Ordnung. Das ist ja die Ironie der ganzen Geschichte. Aber hier sieht man auch, dass Trump ein bisschen vorsichtig wird gegenüber China, indem er die Zölle gegenüber China niedriger setzt als gegen Mexiko.
Also China als Partner im Druck gegen Russland.
So ist es. Also wir haben dieses Problem, da stimme ich allen hier zu, der Zerstörung der Ordnung. Aber wir müssen gerade bei der Ukraine noch abwarten, wie er wirklich verhandelt.
Auch da will er ja bei der Ukraine sagen, wenn es die als Austausch für Sicherheit seltene Erden dann zu bekommen. Ja. Also auch wieder ein Deal sozusagen.
Das, was allerdings auch ein Vorschlag der Ukrainer war in diesem Fall, den er natürlich sehr gerne aufgegriffen hat. Aber die Ukraine hat diesen Vorschlag natürlich nicht zufällig gemacht. Sie haben sich schon überlegt, sie wissen, es geht jetzt hier eben transaktional zu in der Beziehung. Sie müssen eben auch was anbieten. Und es könnte natürlich dann die Chance auch sein, letztlich den überparteilichen Konsens in der Ukraine Unterstützung in Washington dadurch zu ermöglichen, dass man eben auch stärker sich bezahlen lässt für die Hilfe. Insofern hat das für die Ukraine womöglich auch Vorteile, wenn sie einen Deal mit Trump schließt, der dann eben bestimmte Rohstoffrechte umfasst, dann ist das wahrscheinlich ein Preis, den sie bereit ist zu zahlen im Moment.
Das ist ein Vorschlag aus einer Position der Schwäche heraus.
Natürlich.
Also die Erlöse durch seltene Erden werden in die Billionen geschätzt. Das braucht man für den Wiederaufbau.
Den lässt er Europa bezahlen. Darüber macht er sich, glaube ich, sehr wenig Gedanken.
So ist es.
Ja. Die Frage ist, wie, Herr Koch, Sie haben geschrieben in einem Kommentar, Trump stürzt die EU nicht ins Dunkel, er leuchtet ihre Defizite aus. Der Trump-Schock kommt vielleicht gerade recht. Wie meinen Sie das?
Ja, ich wollte damit sagen, Trump bedeutet nicht, dass Europa jetzt sozusagen, dass er direkt versuchen wird, Europa auseinanderzutreiben und Europa zu zerstören. Das mag das mag auch noch kommen, aber die direkte Wirkung erstmal ist, dass Trump uns zeigt, wo wir überall zu schwach sind. Wir sind nicht in der Lage, im Nahen Osten eine Rolle zu spielen. Wir sind nicht in der Lage, die Ukraine alleine zu unterstützen. Wir sind nicht in der Lage, uns alleine zu verteidigen. Und all diese Defizite leuchtet er eben aus. Das wollte ich damit sagen. Also er zeigt Europa, er hält Europa einen Spiegel vor. Und was wir dort sehen, ist ein Kontinent, der völlig unselbstständig ist. Und wir reden seit 20 Jahren davon, wir brauchen mehr europäische Souveränität. Wir müssen in die eigene Verteidigung investieren. Es ist viel zu wenig passiert. Und wir haben uns auch nicht, wir haben uns in Sicherheit gewogen, als Trump aus dem Amt gewählt wurde und mit Biden wieder ein Transatlantiker regierte. Dann dachten wir, naja, dann geht es ja vielleicht doch wieder so, wie es früher war.
Ja. Herr Jäger, was denken Sie, wie sehr ist, wie sehr schafft Europa da jetzt ein Wandel oder mehr Souveränität, oder ist das gar nicht mehr möglich?
Na, möglich ist das schon. Jetzt nicht auf kurze Frist, weil das einfach daran liegt, dass das Machtzentrum erst gebildet werden muss, das in der Lage ist, so etwas umzusetzen. Man müsste sich erstmal über den Zweck einigen, was Europa sein will. Man müsste rauskommen aus Jahrzehnten einer Scheinwelt, in die man sich hineingeredet hat. Und wo man eben immer froh war. Man hatte sowas auf dem Sprechzettel, das hat gut geklungen, die Leute haben es geglaubt. Und in dieser wohligen Selbsttäuschung ist man halt eingeschlafen. Und das Problem ist, die EU hat ein Machtzentrum nach innen. das ist die Kommission. Sie hat kein Machtzentrum, wenn es darum geht, nach außen zu handeln. Und dieses Machtzentrum, dachte man mal, ist die der deutsch-französische Motor oder das deutsch-französische Tandem, wie das hieß. Das stottert ja jetzt schon seit vielen, vielen Jahren und wird auch absehbar wohl kaum richtig in Fahrt kommen. Jedenfalls nicht vor 2027. Und das ist auch in dem neuen Europa, das sich nach Russlands Krieg auf die Ukraine jetzt konstituiert hat, nicht mehr ausreichend. Man wird das um Polen erweitern müssen. Hatte man vor vielen Jahren gemacht, im sogenannten Weimarer Dreieck. Und dann konnte man sich noch nicht mal darauf einigen, wie man die Welt zu sehen hat. Das Problem Europas ist, es fehlt das Machtzentrum. Und da müssen wir vor allem ins eigene Land schauen, denn Deutschland ist das stärkste Land. Deutschland ist der größte Ausfall in der Europäischen Union. Und keine Regierung der letzten 20 Jahre war bereit, diese Aufgabe überhaupt auch nur zu denken.
Herr Heumann, gerne noch ergänzen.
Ja, also das ist mir ein bisschen zu pessimistisch von beiden Vorrednern. Ja. Was ich richtig finde, ist, dass von Deutschland als größten Staat in der EU Führung erwartet wurde, die sie nicht geliefert hat. Das ist völlig richtig. Aber sonst ist mir das zu pessimistisch. Beide Bereiche jetzt. Verteidigung auf der einen Seite und Handel. Verteidigung seit 2014, seit der ersten Beschlüsse der NATO zu erhöhen. Die Verteidigungsausgaben der NATO-Staaten ständig gestiegen. Wir haben jetzt 2/3, die das 2%-Ziel erfüllen. Die Ostflanke der NATO, also da, worauf es ankommt, in der Auseinandersetzung mit Russland, ist hauptsächlich von Europäern besetzt. Ein Beispiel nur die Brigade. Brigade sind 5000 Soldaten der Deutschen in Litauen, die Franzosen in Rumänien, die Engländer da in den baltischen Staaten. Also das sind hauptsächlich Europäer und keine Amerikaner. Letztes Beispiel für die Verteidigung. Die insgesamt finanziellen Leistungen für die Ukraine der Europäer sind höher als die der Amerikaner und nähern sich, was die militärische Unterstützung an, den amerikanischen an, sind fast jetzt gleich. Und wenn die Amerikaner so weitermachen, dann werden die Europäer auch da übertreffen. Und was den Handel angeht, haben wir den größten Wirtschaftsraum der Erde. Also ich meine von den Einkommen größer von der Zahl als die USA. Der Markt ist attraktiv für andere Staaten, deswegen bestimmt in mancher Weise die EU die Regeln. Und jetzt fängt es an, auch ein De-Risking gegenüber den USA zu betreiben, indem es Partnerschaften macht, Japan, Indien, Mercosur und so weiter. Also das war mir eben es hat sich etwas entwickelt in Europa, das muss man zur Kenntnis nehmen.
Ja. Frau Crane, welche Rolle spielt Europa für Trump und wer könnte ihm sozusagen da begegnen auf Augenhöhe?
Also Trump wird auf jeden Fall handelspolitisch Europa ins Visier nehmen. Man sollte nicht denken, nur weil er erstmal Kanada, Mexiko und China angegriffen hat und dann Kanada und Rückzieher bei Kanada und Mexiko, dass er nicht auch für Europa kommt. Das wird er schon tun.
Die Zölle, die Strafzölle.
Vor allem, weil er ist allergisch gegen Handelsüberschüsse. Und die EU hat die zweitgrößte Handelsüberschuss mit Amerika. Und das ist für ihn ein rotes Tuch. Deswegen sehr, sehr wichtig, man muss gut vorbereitet sein. Und Brüssel weiß das. Ja. Und sie haben Pläne in der Schublade. Und sie wissen ungefähr, wie sie dealen wollen, wenn es dazu kommt. Die werden auch genauso wie Mexiko und Kanada versuchen, mit ihm also zu handeln. Und vielleicht ist es Orangensaft aus Florida oder Bourbon aus Tennessee. Das sind nämlich republikanisch geführte Bundesländer in Amerika. Die werden das vielleicht auch wieder machen oder sie werden mehr Flüssiggas kaufen. Aber das reicht nicht. Und es ist auf jeden Fall so, dass auch da ist Brüssel sich bewusst, dass es praktisch von dem Binnenprojekt EU zu einem Außenprojekt kommen muss. Europa muss geopolitisch eine stärkere Rolle spielen. Und dafür muss es die Autonomie aufbauen, auch wirtschaftlich. Die EU-Wirtschaft kann noch viel stärker werden. Und das war auch der Sinn von all diesen Berichten im letzten Jahr, Draghi und andere. Und trotzdem, das ist eine sehr wichtige Richtung. Also Handeln mit Donald Trump reicht nicht. Europa muss jetzt sehen, tatsächlich, wie kann es diese Autonomie und diese Stärke aufbauen. Und ja, es ist ein längerer Prozess. Umso mehr muss man jetzt damit wirklich beginnen.
Ja. Herr Jäger, was erwarten Sie denn jetzt noch für die nächsten Wochen? Jetzt haben wir 17 Tage nach der Amtseinführung und haben schon solche Vorhaben, die Ideen, die er da kommuniziert hat. In Washington selber wird eben auch viel umgebaut in der Verwaltung. Mit was rechnen Sie denn noch? Und wenn man zum Beispiel auch auf die NATO guckt, kann es sein, dass dann da auch noch irgendetwas kommt und er auf einmal dann doch sagt, ich will jetzt doch nicht mehr in der NATO bleiben?
Also wenn wir zuerst den Blick in die Vereinigten Staaten wenden, da kann man den Aufbau einer imperialen Präsidentschaft sozusagen täglich beobachten. Donald Trump regiert nicht als Präsident, sondern als König. Er geht her und missachtet jede Restriktion, die das politische System dem Präsidenten eigentlich in den Weg legt. Er missachtet Gesetze. Das hat er ja als Privatmann ausreichend gemacht. Das macht er jetzt eben als Präsident auch. Und er hat sich zuvor schon vom Supreme Court sozusagen die Legitimation geben lassen. Insofern, als alles gedeckt ist, was er macht. Er kann nicht angeklagt werden. Er kann jedes Gesetz brechen als Amtshandlung. Und er macht es, wenn er Behördenleiter entlässt und anderes. Eine interessante Sache, die man beobachten muss, ist, ob es wirklich dazu kommt, dass ein Staatsfonds aufgebaut wird. Denn das ist eines der großen Ziele, das Trump auch vorher angekündigt hat. Er will einfach einen Haushalt haben, bei dem der Kongress nicht mitspricht und wo er das Geld einsetzen kann, wie er das möchte. Und dann werden in den nächsten Tagen sicher der Krieg Russlands gegen die Ukraine eine höhere Bedeutung haben, weil hier jetzt gesagt werden soll, mit welcher Idee man hier vorangehen möchte. Da bin ich hochgespannt, wie man das Problem der Sicherheitsgarantien lösen will. Und es wird das Problem, es ist gerade angesprochen worden, von Zöllen gegen die Europäische Union auf den Tisch kommen. Und da muss man mal sehr Acht geben. Denn das ist was völlig anderes, als wenn Kanada oder Mexiko hier mit den USA verhandeln, die in der Freihandelszone miteinander verbunden sind. Wenn die Europäer das Wort Gegenzölle auf den Tisch legen, wird Trump das Wort NATO auf den Tisch legen. Und da wird es auf einmal ganz, ganz eng. Denn die Europäer können sich nicht selbst verteidigen. Sie können keine Stabilität in ihrem Umfeld schaffen. Sie sind dazu nicht in der Lage. Das ist kein pessimistisches Bild, das ist ein realistisches Bild. Und wir sind so viele Jahre nicht realistisch gewesen. Das hat uns in diese miserable Situation geführt.
Ja, das sagen Sie ja auch, Herr Koch. Was erwarten Sie denn noch in den nächsten Wochen? Jetzt ist Ende nächster Woche ist in München Sicherheitskonferenz. Da wird der Vizepräsident auch erwartet und der Außenminister. Was denken Sie?
Und auch der nationale Sicherheitsberater, der schon angedeutet hat, er wird Gespräche führen über den Friedensplan für die Ukraine. Da wird sicher Bewegung reinkommen in diese Diskussionen. Es gibt heute Berichte aus dem Kreml, dass ein Treffen von Wladimir Putin und Donald Trump bevorstünde. Das Interessante und das aus europäischer Sicht Beunruhigende dabei ist, dass die Ukraine halt gar nicht Teil dieser Gespräche erstmal ist. Das wird dann zwischen Trump und Putin ausgedealt. Und ich war bei dem letzten Aufeinandertreffen der beiden in Helsinki dabei. Das war eine Demütigung für Amerika, weil Putin Trump über den Tisch gezogen hat. Er hat ihn da blamiert und Trump hat es nicht mal gemerkt. Und das war wirklich eine ganz prägende Erfahrung. Und ich glaube, das wird für uns ein sicherheitspolitisches Großrisiko sein, wenn die beiden sich zusammensetzen und über das Schicksal der Ukraine verhandeln.
Mhm. Frau Crane, jetzt ist, wie ich habe schon gesagt, 17 Tage ist er im Amt. Wie viel Unterstützung hat Trump denn jetzt von seinen Wählern? Das, was er da macht, das sind ja, wenn man, also wir haben angefangen mit Gaza, also alle Pläne, wo viele Leute sagen, ups, was ist passiert denn da jetzt? Hat er trotzdem noch die große Unterstützung? Ist egal, was er
Ich habe noch keine Umfragen gesehen zum Thema Gaza, wie das ankam. Ich wäre überrascht, wie gesagt, wenn die MAGA-Wähler, Make America Great Again-Wähler, dies besonders gut finden würden. Aber die finden es toll, dass er so entschieden handelt. Also ist sogar nicht Trumpisten finden das zum Teil beeindruckend, weil er hat jetzt wirklich fulminant gestartet. Man kann es nicht anders sagen. Sehr, sehr viel kräftiger und entschiedener als in seiner ersten Amtszeit. Er sagt selbst von sich, ich habe einiges gelernt auf dem Weg und deswegen diese Flut von Exekutivanordnungen und so weiter. Und trotzdem, es kommen Zwischenwahlen und die sind nicht mehr lange weg. Und da werden die Demokraten doch aufwachen. Okay. Und ob die MAGA-Wähler ihn dann auch noch gut finden, wird sehr stark davon abhängen, ob das alles inflationsantreibend ist, was er macht.
Okay, und da sind wir gespannt und wir werden sicherlich noch ganz oft darüber diskutieren. Vielen Dank, Frau Crane, Herr Heumann, vielen Dank, Herr Jäger und vielen Dank, Herr Koch. Vielen Dank Ihnen fürs Zuschauen in dieser Woche. Schön, dass Sie dabei waren. Und jetzt geht's, nee, es geht gar nicht weiter mit Phoenix der Tag. Das sage ich normalerweise immer am Dienstag und am Mittwoch. Machen Sie es gut. Jetzt kommt das Heute-Journal. Bis dann. Tschüss.